voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. In dieser Folge zu Gast ist Friedrich K. Dolge, Cellist, Musikpädagoge, Leiter der Stuttgarter Musikschule, lange Jahre Vorsitzender im Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg und seit Mai Bundesvorsitzender des VDM, Verband Deutscher Musikschulen. Mit K. Dolge soll es darum gehen, wie es um das Berufsbild der Musikpädagogen bestellt ist, respektive was muss ein guter Musikschullehrer, eine gute Musikschullehrerin heute denn können? Hey, danke, dass du dir die Zeit nimmst, lieber K.
Sehr, sehr gerne. Hallo, Christine. Geht's gut?
Immer doch. Es sind Sommerferien. Und bei dir? Du hast die Sommerferien direkt vor der Nase, was?
Genau. Heute ist ja mein letzter Schultag sozusagen oder mein letzter Tag, wo ich noch Dienst habe. Aber heute Abend um schätzungsweise gegen 19 Uhr geht's dann los.
Du bist ja die ersten 12, 13 Jahre deines Lebens in Japan aufgewachsen. Osaka, Hokkaido, Tokio, glaube ich. Mich würde interessieren, wie war denn dein Cello-Unterricht dort?
Oh, ich habe ja mit Cello erst später begonnen. Mein erstes Instrument ist nämlich die Querflöte.
What?
Ja, und mein allererstes Instrument ist eigentlich das Klavier. Wie du ja weißt, sind ja meine Eltern, beide Eltern Pianisten. Mhm. Und mein Vater hat mich versucht, im zarten Alter von 5 Jahren, hat versucht, mich auf dem Klavier zu unterrichten, was natürlich kläglich gescheitert ist. Diese Vater-Sohn-Beziehung im Unterricht entsprechend umzusetzen, war schon sehr, sehr schwierig. Also ich habe dann sehr gebockt und wollte natürlich auch nicht Klavier spielen. Und so habe ich heute noch eine Hassliebe zum Klavier. Ich liebe das Instrument über alles, aber hasse es gleichzeitig. Wahrscheinlich rührt es doch aus dieser Zeit noch, wo mein Vater versuchte, mich wirklich im zarten Alter von 5 Jahren auf dem Klavier zu unterrichten. Aber so ist das einfach. So, also zuerst das Klavier, dann kam die Querflöte. Da habe ich noch in Japan mit begonnen. Und ich habe mit 12 Jahren erst mit Cello begonnen in Deutschland. Möchtest du die Geschichte dazu hören?
Oh ja.
Apropos Berufsbild. Hat auch was mit dem Berufsbild auch ein bisschen was zu tun. Mein Vater war ja auch schon Musikschulleiter und er hatte damals die Leitung der Kreismusikschule Lüchow-Dannenberg inne. Und zu dieser Zeit durfte man noch einen Lehrer hauptamtlich einstellen, ohne einen Schüler dafür zu haben.
Okay.
Das war früher so. Man baute also die Musikschule aus pädagogischer Sicht aus und auch weiter. Und er hat also zuerst einen Cellolehrer gesucht und dann die Schüler dazu. Und rate, wer dann dran glauben musste. Das war dann ich gewesen. So. Und so bin ich zum Cello gekommen, aber ich habe direkt das Instrument geliebt.
Oh, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Das heißt, du hattest in Japan eigentlich nie an der japanischen Musikschule Unterricht?
Nee, ich hatte beim Hochschulprof hatte ich Querflötenunterricht. In Japan ist ja dieses Musikschulwesen, wie wir das in Deutschland haben, gibt es das ja nicht in Japan. Mhm. Also das japanische Bildungssystem ist eher eigentlich dem angelsächsischen Bildungssystem angelehnt, also sprich sehr amerikanisch auch geprägt. Mhm. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen haben in erster Linie eigentlich in der allgemeinbildenden Schule auch Instrumentalunterricht. Wie das eigentlich in Amerika oder in Nordamerika üblich ist, dass die in dieser Primary School sozusagen den Unterricht gleich mithaben und dann natürlich dann entsprechend dann den Unterricht dann weiter fortgesetzt hat.
Das könnte ja doch durchaus auf uns auch noch zukommen, denn ab dem Schuljahr 26, 27 soll es ja einen bundesweiten Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule geben. Gibt es denn da eigentlich schon Pläne, vielleicht seitens des VDM auch, Empfehlungen, wie so eine Musikschularbeit unter diesen Voraussetzungen, unter diesen Bedingungen denn aussehen kann?
Das Ding nennt sich ja Bildungsförderungsgesetz. Also es sollen Kinder ja gefördert werden. Und das ist der Rechtsanspruch eben darauf. Natürlich, wir arbeiten ja schon seit 10, 15 Jahren an dieser Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen. Und ich glaube, es gibt keine Musikschule mehr von den 930, die bei uns Mitglied sind, die keine Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen haben. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Mhm. Nicht nur im Hinblick auf dieses Fördergesetz, was ja 26, 27 kommen wird, sondern im Hinblick darauf, dass wir einfach Kindern die Möglichkeit geben, die von sich aus den Weg in die Musikschule nicht finden, die von sich aus den Weg in die Welt der Musik nicht finden, dass wir eben zu ihnen hingehen, also aufsuchende Angebote sozusagen generieren, damit wir eben möglichst viele Kinder erreichen. Also auch Kinder aus sozialen Schichten, die vielleicht mit Kunst, mit Musik, mit Kultur gar nichts am Hut haben. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch eine Chancengerechtigkeit, die wir Musikschulen in der Bildung diesen Kindern einfach auch ermöglichen, beziehungsweise einräumen.
Aber viele Musikschullehrkräfte, die jetzt mehrheitlich im Einzelunterricht unterwegs sind, die haben dann natürlich jetzt Bedenken, dass sie zeitlich noch mehr an den Rand des Terminplans gerückt werden. Und schon jetzt unterrichten wir ja häufig bis in die Abendstunden hinein und ja, kommen dann vielleicht noch die Samstage dazu. Das macht unseren schönen Beruf ja wahrscheinlich nicht unbedingt attraktiver, wenn die ganzen Nachmittage jetzt belegt sind ab 26, 27.
Ich weiß nicht, ob wir da jetzt von Attraktivität sprechen wollen und sollen, wenn wir vom reinen Einzelunterricht nur sprechen. Ich glaube, die Attraktivität des Musikpädagogenberufs liegt darin, Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen aufzuzeigen, was man mit der Musik machen kann, die Welt der Musik zu eröffnen, Musik überhaupt erlebbar zu machen. Das ist ja das, was den Beruf des Musikpädagogen attraktiv macht. Das ist die Attraktivität. Und natürlich müssen wir künftig überlegen, wie wir es schaffen, den Kindern, die, ich sag mal, leistungsorientierter sind als andere, die sich mehr beschäftigen wollen mit dem Instrument als andere, wie wir denen eine optimale Förderung zukommen lassen. Also deshalb würde ich eher lieber über eine individuelle Förderung sprechen wollen, der Kinder und der Jugendlichen. Auch eingedenk der Tatsache, dass wir ja die Kinder auch in den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen wollen. Also wir wollen nicht in erster Linie den Musikpädagogen in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen, sondern die Kinder in den Mittelpunkt unserer musikpädagogischen Überlegungen stellen. Natürlich ist der Musikpädagoge wichtig, das ist ja überhaupt keine Frage. Das ist ja unsere wichtigste Ressource der Musikschulen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig bei allen Überlegungen, bei allen strategischen Überlegungen, dass wir immer wieder das Kind in den Mittelpunkt stellen und von da aus denken. Und wenn wir das tun, Christin, dann ergibt sich das automatisch. Denn wenn wir aufsuchende Bildungsangebote machen in den allgemeinbildenden Schulen, dann werden wir hoffentlich auch das eine oder das andere Kind entdecken, das zum Beispiel gerne Trompete spielt und das auch intensiv betreiben möchte.
Oder Cello.
Oder Cello, genau. Gibt es? Welche Möglichkeiten können wir gemeinsam auch mit den allgemeinbildenden Schulen, mit den Kultusministerien, mit all denen, die dafür verantwortlich sind, staatliches Schulamt etc. pp., müssen wir gemeinsam überlegen, wie fördern wir dieses Kind?
Aber wie ist denn das, wenn du jetzt einen neuen Musikschullehrer, eine Musikschullehrerin anstellst? Hast du denn unter den Bewerbungen wirklich auch so viel Auswahl von Leuten, die jetzt auch die Fähigkeiten haben, Klassenunterricht Musik zu geben? Oder sind wir immer noch in dieser Monokultur des Einzelunterrichts unterwegs bei den Bewerbern, die von den Hochschulen kommen?
Ja, da sagst du natürlich, da triffst du auch einen wunden Punkt natürlich mit dieser Fragestellung.
Ich hoffe, du verkraftest das.
Ja, natürlich. Mein täglich Brot. Es ist natürlich tatsächlich so, dass wir uns alle, glaube ich, wenn wir in ein Berufsstudium einsteigen, ganz andere Vorstellungen haben. Aber gerade dort sollten wir schon ansetzen, nämlich, und das, diese Chance müssen wir als Musikschulen wahrnehmen, denn wir haben ja die Kinder und Jugendlichen, die potenzielle Musikstudentinnen oder Musikstudenten werden könnten. Und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, diese Schülerinnen und Schüler aufzuklären, was wichtig ist, wie wir mit Leidenschaft eigentlich Musikpädagogin oder Musikpädagoge werden wollen, was die Zielsetzung einfach ist. Denn die Zielsetzung heißt ja, Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen eigentlich dem Menschen schlechthin Musik als etwas ganz Besonderes, was den Menschen einfach auch prägt und ausmacht, diese Musik diesen Menschen nahezubringen. Das ist die Zielsetzung.
Aber was würdest du denn einem jungen musikbegabten Menschen deiner Schule raten? Warum lohnt es sich jetzt ausgerechnet, Musikpädagogik zu studieren und nicht beispielsweise Orchestermusiker, Orchestermusikerin zu werden?
Nur das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich möchte auch nicht das Künstlerische gegen das Pädagogische ausgespielt haben. Ganz im Gegenteil. Ich finde, wir brauchen an unseren Musikschulen künstlerisch hervorragend ausgebildete Musikerinnen und Musiker, die gleichzeitig aber auch pädagogisch hervorragend ausgebildet sind. Das eine, wie gesagt, schließt das andere nicht aus. Ich kann mir auch vorstellen, es gibt ja Modelle zum Beispiel in Hof, im Bayerischen,
genau, bin ich nächste Woche.
Von Musikschule der Hofer Symphoniker.
Ja, das ist ganz toll.
Wo einfach Orchestermusiker durchaus auch den Unterricht wahrnehmen. Ich glaube, in Konstanz überlegen die auch momentan wieder einmal.
Genau, die haben schon ein kleines Projekt gemacht. Und ich weiß, ja, ein alter Laden in Lübeck, der hat auch irgendwie eine Art Kooperation mit der Musikschule gehabt. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr Beispiele, die wir jetzt gerade nicht so auf der Rechnung haben. Aber sowas, glaube ich, gerade so in den ein bisschen ländlich geprägten Regionen wär doch wirklich wünschenswert.
Ja, warum jetzt ländlich geprägt?
Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass sich, ach, darf man das jetzt hier so sagen, dass sich die Sinfonieorchester in den eher ländlich geprägten Regionen vielleicht auf Dauer nicht mehr so rentieren und dass das einfach ein schönes zweites Standbein ist.
Das habe ich jetzt verstanden, ja.
Für also ein Orchester. Habe das natürlich missverständlich gesagt, verzeih.
Nein. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, wie schicken wir jetzt Orchestermusiker aus den Ballungszentren in Ländle hier, wobei das auch ein total tolles Projekt mal wäre, ja. Dass wir einfach ein Orchestermusiker vom SWR Sinfonieorchester hier in Stuttgart in die Alp bitten, um dort zum Beispiel die Instrumente also das wären schon tolle Projekte, die wir da überlegen könnten. Okay. Aber ich möchte mal, Christian, ich möchte auch mal auf diesen Punkt zurückkommen mit Musikpädagogen, die in die allgemeinbildenden Schulen gehen müssen, gehen wollen, gehen sollen. In der Tat ist das ja wirklich ein Punkt, wo viel Überzeugungsarbeit auch geleistet werden muss in manchen Fällen. Mhm. Aber es gibt im Übrigen auch junge Kolleginnen und Kollegen, die vom Studium kommen, die einfach Lust drauf haben, so etwas zu machen. Also das gibt es auch. Es ist, also ich glaube, die neue Musikergeneration, die ist sehr viel offener, die sind aufgeklärter, die sind auch teilweise motivierter, die haben tolle neue Ideen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Musikschulen, diese Ideenfrische, diese Kreativität einfach als, ja, wie soll ich sagen, eine Kultur in den Musikschulen aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe. Es gibt natürlich auch junge Kolleginnen und Kollegen. Ich habe unlängst einen Fall gehabt von einem Gitarristen, der gesagt hat, nee, ich kündige jetzt bei dir, Dolge, weil ich möchte jetzt einfach nicht mehr in die allgemeinbildende Schule gehen müssen. Mhm. Und ich möchte jetzt nur noch privat unterrichten. Es sei ihm ja unbenommen, das zu tun. Aber jetzt ein letzter Satz zu diesem Thema. Wir sind ja eine öffentliche Einrichtung. Wir öffentlichen Musikschulen im VDM. Wir haben auch eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, die gesellschaftlich relevant ist. Die Gesellschaft beauftragt uns ja quasi, diese Dinge eben einfach zu tun. Zum Beispiel eben aufsuchende Angebote in den allgemeinbildenden Schulen zu machen. Und dem müssen wir schon nachkommen, sonst haben wir auch den Zuschuss nicht verdient.
Apropos finanzieller Beitrag, vielleicht darf ich das ja an dieser Stelle mal fragen. Das ist ja doch gerade ganz aktuell in Sachen Inflation. Dieses Thema Inflation ist ja für die meisten von uns noch komplett neu. Wurde da im VDM-Bundesvorstand schon drüber gesprochen? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, jetzt wie etwa einen Inflationsausgleich zu zahlen?
Ich glaube, wir müssen da ganz woanders ansetzen bei uns in den öffentlichen Musikschulen in Deutschland. Ich glaube, der erste Schritt, der erfolgen muss, ist, dass die Honorarbeschäftigungsverhältnisse endlich ein Ende nehmen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass Musikschullehrerinnen und Lehrer vernünftig und ordentlich bezahlt werden, damit auch in Zukunft das Berufsbild attraktiv bleibt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So, das ist mal der erste
Absolut,
Punkt.
meine Meinung. Wie willst du das schaffen?
Naja, es bleibt uns nichts anderes übrig, als mit den kommunalen Spitzenverbänden zu sprechen, also der übergeordneten Instanz der Kommunen und der Gemeinden in Deutschland, mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund zu sprechen und dort das von dort auch eine Empfehlung angesichts des Fachkräftemangels auch ausgesprochen wird, dass eigentlich Musikschullehrerinnen und Lehrer bei der Aufgabenstellung, bei der Bildungsaufgabenstellung eigentlich ein Anstellungsverhältnis benötigen. Ich meine, jetzt hast du da hineingepiekst in ein Fass, in ein Bienennest, was mich persönlich natürlich unheimlich beschäftigt und wo ich mich auch sehr, sehr stark einbringen möchte in meiner Verbandsarbeit.
Denn an deiner Schule gibt es keine
Nein,
Honorarlehrkräfte, wenn ich das richtig verstanden
ja,
habe.
genau. An der Stuttgarter Musikschule gibt es keine Honorarbeschäftigungsverhältnisse. Im Übrigen auch an vielen, vielen anderen Musikschulen auch. Und es sei aber trotzdem an dieser Stelle dazu gesagt, natürlich gibt es auch Bereiche, wo man durchaus Honorarbeschäftigungsverhältnisse benötigt. Also nehmen wir mal an, ein Konzertmeister ist bereit, einen Schüler zu übernehmen oder zwei Schüler zu übernehmen. Und der ist jetzt hauptamtlich in einem Orchester beschäftigt, möchte sich aber musikpädagogisch einbringen. So, den kann ich natürlich nicht im Anstellungsverhältnis bezahlen. Da brauche ich ja zum Beispiel ein Honorarbeschäftigungsverhältnis.
Aber es muss so sein, dass der hinterher aus dem Unterricht geht und auch über seinen Lohn lächeln kann,
So
oder?
ist es, ja. Der muss ordentlich bezahlt werden. So. Und wenn wir uns dieses ganze Gehaltsgefüge anschauen im deutschsprachigen europäischen Raum, dann sind wir absolutes Schlusslicht in Deutschland. Wir werden nämlich wir haben eine Gehaltseingruppierung zwischen Erzieherin und Grundschullehrerin und Lehrer.
Das ist natürlich tragisch, denn ja, da fühlt man sich schon im Angestelltenverhältnis eher am unteren Ende der Fresskette. Das hatte die Harfenistin Sabrina von Lübbenhausen in der Sommerfolge so schön gesagt. Ja, aber ich meine, im Hinblick auf die Honorarlehrkräfte ist die Situation ja finanziell für diese Menschen einfach prekär, muss man ja mal so sagen.
Richtig,
Das ist ja kein Job, den ich meinem Kind jetzt empfehlen könnte.
ja, das weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, das müssen wir schon differenzierter noch betrachten. Also für mich gibt es keinen schöneren Beruf als Musiker zu sein oder Musikerin zu sein. Das ist ein ganz, ganz toller, erfüllender Beruf einfach. Also allein die Tatsache, wenn jetzt in dieser postkoronalen Zeit, hoffentlich ist es jetzt wirklich postkoronal, haben wir ja die ganzen Veranstaltungen jetzt nachgeholt. Und weißt du, das Glänzen in den Augen zu sehen von den Kindern, wenn sie auf der Bühne stehen, unlängst habe ich ja Facebook gepostet.
Ja, ich hab's geliked, war
Das
super.
ja unser Fachbereich Streicher ja wirklich alle Orchester präsentiert hat. Und du hättest die Kinder mal erleben sollen, ja, wenn die gemeinsam auf der Bühne stehen und im Orchester, egal wie einfach das Stück ist, das ist einfach toll. Das ist schon etwas Erfüllendes. Das habe ich vielleicht in anderen Berufen, die zwar auch ihre Existenzberechtigungen haben und wofür es auch Menschen geben muss, die diesen Beruf ausüben. Aber vielleicht ist das nicht ganz so erfüllend. Und ich finde schon, und ich hoffe, du pflichtest mir jetzt bei, also Musiker zu sein oder Musikerin zu sein, ist was ganz, ganz Tolles. Und dann, wenn die Pädagogik noch hinzukommt und du kannst junge Menschen begleiten auf dem Weg zum Erwachsenen, das ist doch was ganz Tolles. Also das fasziniert mich immer wieder.
Also ich liebe den Beruf ja auch total und ich war ja erstmal Orchestermusikerin, bevor ich Musikpädagogik studiert habe und ja, Ich weiß nicht, ich sehe die ganze Sache mit der Musikpädagogik versus Orchestermusik. Ich sehe das mehr wie im Sport. Da gibt es ja auch die Ausführenden, die Spieler und auf der anderen Seite gibt es die Trainer. Und häufig wechselt ein Spieler, eine Spielerin, irgendwann auf die Trainerseite und blüht dann dort auch richtig auf. Ich meine, schau mal Berti Vogt zum Beispiel. Ich meine, es ist ein toller Fußballspieler und jetzt ein begnadeter Trainer oder Franz Beckenbauer. Aber es gibt doch auch immer solche Spieler, die jetzt top erfolgreiche Trainer sind, obwohl sie ja in Anführungszeichen das nur mal in die zweite Liga geschafft haben, wie jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp, der beim FC Liverpool trainiert. Und ja, ich meine, natürlich, man hat mir im Studium auch einfach die ganze Zeit suggeriert, ja, Orchestermusik, Solistenklasse, das sind hier die wahren Helden, ja. Und da gab es echt Leute, die waren schockiert, als ich über mehrere Jahre einen Zeitvertrag an der Deutschen Oper Berlin hatte und gleichzeitig mein Musikpädagogikstudium vorangetrieben habe. Aber ich muss sagen, dass ich mich jetzt auf der Trainerbank mit der Trompete in der Hand auch einfach sehr, sehr wohl fühle und den Beruf wahnsinnig schätze. Und ja, wenn ich möchte, dann kann ich ja immer noch Aushilfe in den Orchestern spielen oder anderweitig Konzerte geben.
Toller Vergleich, habe ich noch nie gehört, aber ein ganz, ganz schöner Vergleich. Trainer und Spieler, klasse. Ne? Das ist eine schöne Idee. Doch das trifft es eigentlich auch. Ja? Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Gefällt mir, Christin. Sehr gut.
Na guck. Ja, ich glaube auch so Stichwort Begabtenförderung, gerade die besonders Begabten, die profitieren ja auch davon, wenn ihr Lehrer, ihre Lehrerin selbst auf der Bühne gestanden hat und dort eine Leistung auf den Punkt abrufen musste. Und dann kannst du auch was dazu sagen. Wie bereitet man sowas schnell und gründlich vor? Wie macht man sich auch mental fit? Das sind ja alles Dinge, die ich wie ein Trainer besser rüberbringen kann, wenn ich sie aus eigener Erfahrung kenne. Und daher finde ich das immer wichtig, dass man Musiklehrkräften auch, ja, Konzerttätigkeiten zeitlich ermöglicht.
Ja, zwei Gedanken dazu. Stimmt. Ich glaube, wir Musikschulen, wir müssen auch ein bisschen überlegen, wie schaffen wir es einfach unseren Musikpädagoginnen und Musikpädagogen auch Freiräume zu geben, auch konzertieren zu können. Ja. Also, dass wir da auch unkompliziert mal eine Woche Unterrichtsverlegung genehmigen. Das muss eigentlich auch in die Planung mit hinein. Ich genehmige das grundsätzlich. Also wenn jemand sagt, ich habe die Chance, ich habe zum Beispiel eine Blockflötenkollegin, wenn ich das noch richtig weiß, die in München dann auch immer im Orchester, glaube ich, ein Projekt mitmachen durfte, da habe ich selbstverständlich freigegeben, weil wann hat die Blockflöte schon eine Chance, in München mit dem Orchester da zu spielen? Wo ich allerdings ein bisschen kritisch werde, ist dann tatsächlich, wenn ja, Kinder dann plötzlich 6 Wochen keinen Unterricht mehr haben,
Das muss nicht unbedingt
weil das eine
sein, ne?
Konzerttournee ist. Das ist dann ein bisschen zu lang. Ja, also da suchen wir gemeinsam nach Lösungen.
Machst du Fachfremdenunterricht? Also ich liebe das ja, Fachfremdenunterricht.
Ja.
Ich mache immer so ein bisschen Lehreraustausch oder Schüleraustausch mit einem Gitarrenlehrer ausgerechnet. Also ich mache ab und zu mal einen Schüleraustausch, nicht wirklich häufig, aber ja, alle 2 Jahre mal, wo ich die Schüler 3 Wochen zu einem Gitarrenlehrer schicke und dann gleichzeitig ich hier dann die Gitarrenschüler betreue, musikalisch. Und ich finde das aber so toll, weil die Schüler, die kommen dann zurück und die haben so viele neue Ideen, die haben dann ganz viel auswendig gespielt, der hat denen was vorgespielt und sie haben das nachgespielt und dann bekommen sie Ideen, dass sie da weitermachen möchten. Sie möchten jetzt improvisieren gehen und dann wird auch Jazz viel stärker ein Thema. Und ich glaube, der Gitarrenlehrer, der schätzt das so, meine Art, das ist sehr strukturiert und auch viel in Sachen Musiktheorie drin ist. Und sie kommen dann zurück und haben einmal den Grundaufwasch in Sachen Musiktheorie und Rhythmus von mir bekommen, seine kleinen Gitarreros.
Ja, nee, das Interdisziplinäre, das finde ich schon total schön. Habe ich übrigens kennengelernt. Wir haben mal als Stuttgart eine Musikschule, die Purcell School of Music in der Nähe von London besucht. Und weil da eine Schülerin der Stuttgarter Musikschule tatsächlich hingegangen ist, das ist ein Internat und Purcell School of Music, so heißt es. Und das ist ein Internat und die haben tatsächlich in der Mittagspause diesen Fachfremdenunterricht. Da kommen nämlich jeden Tag kommt ein anderer Kollege oder Kollegin und die Kinder dürfen dann vorspielen. Dann kriegt der Pianist vom Sänger Rückmeldung oder die Querflöte vom Cellisten eine Rückmeldung. Ganz, ganz tolles System übrigens. Fand ich faszinierend. Und die haben da halt eine Struktur reingegeben. Ist natürlich ein bisschen einfacher bei denen, wenn das so ein Musikgymnasium ist, ne? So ein Musikinternat ist. Das ist natürlich sehr viel einfacher zu organisieren. Aber ja, ich finde auch dieses Interdisziplinäre finde ich total gut.
Es geht ja so ein bisschen auch in die Richtung des Musizierlernhauses da in Waldkirch. Darüber hatte der Andreas Dörne auch in einer Podcast-Folge berichtet. Das fand ich auch ganz spannend. Und ich hatte auch mal einen Vortrag von ihm und Stefan Güritz hatte ich mal einen Vortrag zu dem Thema gehört. Und das fand ich auch wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, der Tobias Mein in Lahr ist ja auch diesbezüglich unterwegs. Und der Kollege von Aachen Oberkirch auch. Der hat ja unlängst den Musikschulpreis Baden-Württemberg gekriegt für sein Projekt.
Spannend.
Hergehört heißt er, unser Preis. Und der hat für dieses, der hat so, Tobias Mein hat ja so ein Groove Lab gemacht auf Basis dieses Musizier-Lernhauses und der Kollege hat es dann nochmal weiterentwickelt. Also wirklich faszinierend.
Mal was ganz anderes, wenn du die Entwicklung jetzt über die Jahre betrachtest, sind Eltern heute eigentlich immer noch so motiviert, ihre Kinder in die Musikschule zu schicken, oder müsst ihr als Musikschulen stärker um neue Schülerinnen und Schüler werben als früher?
Gute Frage. Ich hab da keine Zahlen dafür, ja. Aber so ein bisschen vielleicht von meinem Gespür, Bauchgefühl zu berichten. Ich glaube, dass mehr Eltern mittlerweile auf kulturelle Bildung ihrer Kinder Wert legen. Dass mehr Eltern wirklich Wert drauflegen. Das sehe ich. Was ich aber, und deshalb gucke ich jetzt momentan so ein bisschen kritisch überlegend, was ich jetzt momentan aber erfahre und erlebe, ist, dass wir so eine Polarisierung ein bisschen haben, wie in unserer Gesellschaft auch. Wir haben eine Polarisierung von den Jugendlichen und den Kindern, die unheimlich viel Leistung bringen. Ich war ja unlängst in Oldenburg beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Christian, du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Leistung die da erbringen. Also es ist unglaublich, unglaublich.
Ja.
Also ich
Ja, ich
habe
mache
ja,
relativ häufig Bundesjury oder
ja.
Jury im Finale des Schweizer Jugendmusikwettbewerbs und das ist irre, was
Wahnsinn.
da gespielt wird,
Genau.
ne?
Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ich habe letztens ein Elterngespräch gehabt, da sagte eine Mutter, ihr Kind würde nicht richtig gefördert auf der Querflöte. Und ich sagte, ja, warum denn nicht? Machen wir da was falsch? Sagte sie, ja. Sie wäre in der Bläserklasse und also sie würde ja so toll schon bereits spielen, dass das Kind jetzt unbedingt gefördert werden. Wir haben uns das Kind angehört. Natürlich, es war voll motiviert, das Kind, und es war total glücklich mit der Querflöte, aber es war lange nicht so weit. Das heißt, an diesem Beispiel möchte ich erläutern, dass viele Eltern auch nicht mehr einzuschätzen wissen, was eigentlich Qualität bedeutet, was es bedeutet, ein Instrument gut zu beherrschen. Im Übrigen, weil du ja vorhin das Thema angeschnitten hattest, Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die sich auch für die Laienmusik ergibt, ne? Wo du ja auch Trompete spielst und vielleicht wahrscheinlich auch ganz viel Kontakt zum Amateurmusikwesen hast. Die Kinder werden, wenn wir es nicht verstehen, Ganztagsbetreuung, Ganztagsschule und musikalische Bildung zusammenzubringen, dann werden wir Schwierigkeiten auch in diesem Amateurmusikwesen bekommen, weil die Kinder einfach nicht mehr ihr Instrument beherrschen. Und das ist auch der große Unterschied zwischen dem angelsächsischen System. Natürlich gibt es da auch ganz, ganz hervorragende Musiker, das will ich damit jetzt nicht sagen. Aber das Durchschnittsniveau ist niedriger. Da spielen vielleicht mehr Kinder ein Instrument. Also meine Nichten und Neffen in Kanada haben auch eine Primary School besucht. Übrigens haben sie einen Musiklehrer gehabt namens Haas. Total verrückt. Und dieser Herr Haas kam aus Stuttgart. Sein Vater war nämlich hier in der Nähe von Stuttgart Organist, glaube ich. Wenn ich es richtig noch in Ludwigsburg, glaube ich. Na, auf jeden Fall, der Herr Haas war für alles zuständig. Saxophon, Klarinette, Querflöte, Trompete. Das hat er alles unterrichtet. So wie es früher bei uns eben war. So. Deshalb nochmals, da kommen zwar viel mehr Kinder in den Genuss, ein Instrument kennenzulernen, aber meine Nichte hat ihre Klarinette in den Spind reingetan, rausgeholt, in der Schule Bandprobe gehabt und wieder reingestellt. Die ist nie zu Hause gewesen. Ja, die ist nie zu Hause gewesen, die Klarinette. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und deshalb nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen. Wenn wir wirklich dieses Amateurmusikwesen, was ja ausgeprägt ist in Deutschland, was ja ganz, ganz toll ist, was unbedingt lebendig erhalten werden muss, dann müssen wir uns überlegen, und das ist natürlich auch ein Punkt, den du vorhin angeschnitten hattest, wie fördern wir denn diese Kinder? Wie kriegen wir denn diese Kinder so weit, dass die eben entsprechend ihr Instrument beherrschen?
Ja, gute Gedanken, Co. Das werdet ihr dann wahrscheinlich im Bundesvorstand besprechen, gell?
Ja, wir werden das überhaupt, glaube ich, mit allen Musikschulen besprechen müssen. Da werden wir uns intensiv Gedanken machen. Aber ich glaube,
die Musikverbände, die sind da ja auch in der Hinsicht sehr offen. Also was ich gerade so in der Blasmusik erlebe, das ist ja wirklich höchst erfreulich, wie sich da auch gerade um die Jugendausbildung gekümmert wird und ja, wie viel Wert man darauf legt, dass es qualifizierter Unterricht ist und dass die Kinder auch einen guten Weg dann in die Musikgesellschaften oder in die Musikvereine finden.
Ja, Österreich ist da wieder mal Vorbild, ne? Also es gibt ja Bundesländer beziehungsweise die Zusammenarbeit zwischen den Musikvereinen in Österreich und den Musikschulen in Österreich ist ja ganz, ganz eng. Das heißt, es gibt ja teilweise eben die Regelung, dass die Kinder erst einmal die Musikschule besucht haben müssen und dort eine Prüfung abgelegt haben müssen, bevor sie überhaupt im Musikverein spielen dürfen. Mhm. Das finde ich faszinierend, finde ich ganz, ganz toll.
So backt, das heißt, backt die nicht wollen jeder so dann seine auch diese Prüfung machen, ne?
Ja, so ist es.
Ich weiß nicht, wenn du das hier machen würdest bei uns, ob die das wollen würden, ob die wirklich diese Hürde, diese Prüfung zu nehmen, ja, weiß ich nicht. Aber das ist in Österreich ist es ja auch viel üblicher, noch in die Musikvereine zu gehen. Und hier ist es ja vielleicht, in Süddeutschland ist es mehr oder weniger üblich, aber ja, also je weiter du Richtung Norden kommst, desto weniger Musikvereine gibt es dann leider.
Leider, ja. Du sagst leider, es. Ja. Also auch deshalb sind auch wir, und das ist dann wieder. Versteckt sich auch hinter diesem Wort öffentliche Musikschulen. Das ist eine öffentliche Aufgabe, die wir da übernehmen müssen. Auch das zu unterstützen. Also du siehst, unsere Aufgabe ist vielfältig. Aufgaben muss ich sagen.
Ja, aber wenn dich die Mutter dieses Flötenmädchens dann mal wieder besucht, oder war es Klarinette? Nein, Querflöte, gell? Mhm. Also wenn dich die Mutter dieses Querflötenmädchens mal wieder besucht, dann kannst du ihr ja einfach mal sagen, dass auch die Vorspiele Jugend musiziert, Regionalwettbewerb in ihrer Region stattfinden einmal im Jahr und dass sie öffentlich sind. Und ich besuche mit meinen Schülern, wir wohnen ja hier relativ grenznah, ich besuche mit meinen Schülern wahnsinnig gern diese Regionalwettbewerbe, damit sie einfach mal wissen, okay, so kann das gehen. Ne?
Genau, genau. Und im Übrigen, im übertragenen Sinne, in diesen Gedanken weitergesponnen, das ist ja eine ganz große Gefahr der Digitalität im Übrigen. Wir haben ja im Internet tausende von Unterrichtsangeboten, digitalen Unterrichtsangeboten. Ja? Ich glaube, in Zukunft müssen wir da auch Aufklärungsarbeit leisten, wir Musikpädagoginnen und Pädagogen, was guter Unterricht ist und was nicht so guter Unterricht ist. Also da sind teilweise Angebote im Internet unterwegs, da kriegt man graue Haare. Ich habe sowieso schon graue Haare, aber da kriegt man noch mehr graue Haare, weil die sind so schlecht, aber sind vielleicht teilweise kostenlos. Und die Eltern sagen dann oftmals, die sich noch nicht auskennen, du lern doch erstmal im Internet.
Reicht
und,
ja vielleicht,
genau. Ne? Ja, du kennst dieses Phänomen übrigens, dass die Eltern oder die Kinder mit ihren Omas und Opas kommen in die Musikschule und ein Keyboard bei Aldi gekauft haben und sagen so, mein Enkel möchte jetzt Klavier lernen. So, und dann steht man da, sieht die tolle Absicht der Großeltern und traut sich gar nicht denen zu sagen, du, pass auf, wir brauchen dann richtiges, schönes, akustisches Klavier, damit dein Enkel Klavier lernen kann.
Ja, mit der Supermarkttrompete bist du in der Regel nicht besser beraten.
Ja, so, wir haben da ja, gibt's.
Ich weiß nicht, haben Sie dir das geschickt mal von Short Music, meinen Ratgeber, meinen ersten, den ich da geschrieben habe, jedes Kind ist musikalisch, das ist ja so ein Elternratgeber, wo es genau um diese Sachen auch geht, Was ist das für ein Instrument? Was sollte das üblicherweise kosten? Warum ist es wichtig, qualifizierten Musikunterricht zu nehmen? Wo bekommst du den? Und ja, wie unterstützt du dein Kind? Wie motivierst du dein Kind, wenn es mal im Motivationstief ist? Und ja, darum geht's ja. Ich weiß, es haben viele Musikschulen, haben das für ihren Sekretärinnen oder ihren Sekretärin, also ihrem Büropersonal, wie sagt man es gendergerecht, haben sie es hingelegt, dass wenn dann da ein Anruf kommt, eben von Großeltern, die da im Supermarkt eingekauft haben, dass sie dann auch was Pfiffiges dazu sagen können. Ne?
Ja, also ich glaube, das sind so neue Herausforderungen, die sich da mit den Transformationsprozessen unserer Gesellschaft in diese Digitalität hinein sich ergeben werden, mit denen wir uns einfach beschäftigen müssen.
Absolut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein riesengroßer Schatz, dass du aufs Internet zugreifen
So.
kannst als Musikpädagoge, weil du kannst natürlich sagen, hey, schau mal hier deine Peer Group. Nein, sagst du natürlich nicht. Schau mal der Junge, der so alt ist wie du und die gleichen Klamotten trägt wie du, der streamt sich hier jede Woche ins Netz und der spielt dieses, das und jenes. Natürlich sagt man das vielleicht ein bisschen anders und man hält da mal so ein Video hin. Ach, guck mal, der spielt auch das Stück, wo du gerade dran bist. Und dann stellt der Schüler vielleicht fest, ah, der spielt ja noch ganz anderes, ah, das möchte ich auch mal und wow, wie das klingt und so. Nur so einen kleinen Japaner, den ich kürzlich porträtiert habe, Hayato Kodama aus, ich glaube auch aus Hokkaido. Na, auf jeden Fall, der macht so eine, wollte eigentlich mal eine 365-Tage-Challenge machen, ist jetzt schon bei über 500 angekommen und spielt sich natürlich durch wirklich die Top-Stücke für Trompete. Und es war ganz spannend mit dem. Ich hatte mit dem auch ein längeres Zoom-Gespräch, wie er übt und warum und wie er sich motiviert und wie es zu dieser Challenge gekommen ist. Und das ist echt ganz spannend und so zu beobachten, wie dieser Junge, der ist jetzt, glaube ich, wird jetzt dieser Tage 12 Jahre alt, wie der sich auch wirklich zu einem professionellen Musiker entwickelt. Also das ist ganz abgefahren. Und ich habe hier einige Schüler, die gucken jede Woche, was der liebe Haya810 so treibt auf Instagram.
Echt? Also ich war übrigens, habe ich nie auf Hokkaido gewohnt. Hokkaido ist die nördlichste Insel. Christin, das weißt du, ne?
Das weiß ich jetzt,
Und
lieber Co.
Honshu ist diese Hauptinsel und auf Honshu liegt auch Tokio und Osaka. Die beiden Städte sind ungefähr 500 Kilometer entfernt. Und geboren bin ich in Osaka. Und zum Schluss habe ich, bevor wir nach Deutschland gezogen sind, haben meine Eltern mit mir in Tokio gewohnt.
Ah,
Ja.
also von Tokio nach Lüchow-Dannenberg.
Ja, war ein kleiner Kulturschock.
Och je,
Ja,
das kann ich
ich
mir
war ja,
vorstellen. Für einen 12-Jährigen.
ja, es war ganz schlimm, weil ich habe mich ja selbstständig bewegt in Tokio mit U-Bahn, kannte ich mich perfekt aus. Und dann kam ich nach Dannenberg. Und ich werde es nie vergessen, dann habe ich ein gelbes Herkules-Fahrrad bekommen, damit ich mich überhaupt fortbewegen kann. Ja. Und hatte
Dreigangschaltung?
ich glaube, wie nennen die sich? Nabenschaltung, ja?
Och,
Dreigang-Nabenschaltung,
ja.
ja,
Na,
genau.
es war einmal.
Und ich weiß noch, ich habe ja dann Querflötenunterricht in Lüneburg an der Musikschule dann gehabt und bin dann mit dem Zug von Dannenberg nach Lüneburg gefahren. Nur dieser Zug, das war eine Diesellok.
Das ist eine Diesellok da oben, ne? Ja,
Ich
ich weiß.
kannte das gar
Engelsschranke.
nicht. Ich kannte gar kein Diesellok. Ja, das war mir vollkommen fremd. Ich habe gedacht, mein Gott, dieses Kurven. So, das war eben mein Kulturschock. Ja, aber wie gesagt, so bin ich ja zum Cellospiel gekommen. Ist auch nicht schlecht. Ja, aber
Aber du
apropos
unterrichtest
Digi
immer noch
ja.
aktiv, oder?
Ja, ich versuche es. Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen mehr Termine bekommen und schiebe meine Schüler hin und her. Ich habe ja nur 2,5 Schüler, sage ich immer. Nein, ich habe 3 Schüler. Und diese 3 Schüler unterzukriegen ist schon richtig schwer. Aber ich versuche immer noch Klassenvorspiele jedes halbe Jahr zu machen. Ja, und auch mit den Eltern gut Kontakt zu halten.
Auch ganz
Aber es ist gar
wichtig,
nicht so
ja.
einfach. Und ja, manchmal habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht dem Unterricht so oder dem Unterrichten nicht so nachkommen kann, wie ich mir das eigentlich vorstelle, dass es zu sein hat.
Ja, aber ich glaube, du kannst ja gleichzeitig was ganz Wertvolles auch von dir geben. Ich verlege ja auch hin und wieder den Unterricht, wenn ich irgendwelche Fortbildungen leite oder so. Aber ich glaube, ich bringe auch immer so viel mit und ich bereite für diese Fortbildung ja auch immer so viel vor, dass meine Schüler letztlich dann doch profitieren, selbst wenn sie jetzt mal eine kleine Pause von 2 Wochen dazwischen haben. Die Unterrichtszeit, die sie gebucht haben, die haben sie natürlich am Ende auch dann alle gehabt, aber dann vielleicht nicht in diesen Wochenabschnitten. Das ist für die Kleinen, finde ich das schwieriger. Aber für die Großen, für die Fortgeschrittenen finde ich das absolut legitim.
Naja, aber du gibst ja Fortbildung in Trompete.
Nee,
So.
in Musikpädagogik.
Ah,
Trompete auch hin und
Musikpädagogik.
wieder.
Ja, gut,
Ja.
Musikpädagogik. Ja, das stimmt, Musikpädagogik. Ich habe es ja eher mit verbandspolitischen Dingen zu tun. Natürlich kommt es denen auch irgendwie zugute, aber
Stimmt.
ob das jetzt dem Unterricht direkt zugute kommt, möchte ich ein bisschen bezweifeln.
Okay, Punkt für dich, Co.
Ja, aber apropos Digitalität, das wollte ich noch hinzufügen. Also es birgt natürlich auch unglaubliche Chancen, weil wir uns vorhin unterhielten, wie kriegt man Pädagogik und das Künstlerische zusammen. Und wenn zum Beispiel ein Kollege auf Konzertreise gehen möchte, dann erlaube ich tatsächlich, zwar in seltenen Fällen, aber erlaube ich Online-Unterricht. So kann dann der Kollege oder die Kollegin aus der Ferne einfach den Unterricht gewährleisten. Also das sind ja auch
Darf ich
neue
dich was fragen,
Möglichkeiten.
Co?
Ja, natürlich.
Hättest du das vor Corona auch erlaubt mit dem Online-Unterricht in solcher Situation?
Gute Frage. Ich wollte gerade den Bezug zu Corona herstellen, tatsächlich, weil das hat damit begonnen, dass eine Kollegin, die aus Australien kommt, ihre Eltern so lange nicht gesehen hat und sie hatte eine Chance gehabt, 2021 über 2 Monate nach Australien einzureisen. Deshalb 2 Monate, weil die ja so strenge Quarantänebestimmungen hatten, dass sie ja erstmal 14 Tage
Sowieso
erst im
vier
Hotel, genau.
Wochen sind sie
So
im Hotel, ja.
ungefähr. So. Und ihr habe ich dann tatsächlich gestattet, weil es dem Vater einfach auch schlecht ging, Online-Unterricht zu geben. Und sowas tue ich dann gerne, weil ich genau wusste, die Kollegin ist nachts aufgestanden, weil das ist jetzt um 12 Stunden verschoben, ja? Für die war
Das ist
nachts,
böse.
damit die Kinder eben am Nachmittag Unterricht hatten. Und das war schon toll. Und sowas finde ich einfach. Und das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, glaube ich, was wir in der Musikschule auch pflegen müssen. Ja?
Ich habe ja jetzt eine längere Zeit so eine hybride Form gehabt, wo Schüler dann immer mal in Präsenz im Unterricht waren eine Woche und dann eine Woche Online-Unterricht plus meine digitale Lernplattform hatten, die ich auf meiner Webseite versteckt habe und die nur für die Schüler sichtbar ist. Und ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen neugierig beobachtet, wie die darauf reagieren, auf dieses Wechselmodell. Aber es war ganz, ganz positiv, wie sie sich entwickelt haben. Und die Motivation war riesig, als wir dann wieder so komplett im Präsenzunterricht waren, dass sie gesagt haben, ach, können wir nicht noch mal digital?
Ja.
Die einzigen, die das ein bisschen kritisch gesehen haben, waren die Eltern, die dann gedacht haben, nee, Präsenz ist irgendwie wertvoller. Aber mein Eindruck war von dem, was bei rumgekommen ist, die Schüler haben fast mehr von dieser Hybridform profitiert als vom Präsenzunterricht.
Ich glaube, die Mischung macht's, oder?
Absolut.
Ich habe jetzt einen Kollegen gebeten, übrigens meinen Trompetenkollegen habe ich gebeten, der im Bereich auch in der studienvorbereitenden Ausbildung jetzt eine Schülerin drin hat. Und den habe ich gebeten, mal auszuprobieren. Wir vergeben ja sozusagen zusätzliche Unterrichtszeit, wenn sie die Prüfung bestehen. Und diese Schülerin hat 75 Minuten, also 45 Minuten plus 30 Minuten. Und er sagte, schwierig, 75 Minuten Unterricht, Trompete an einem Stück, das würde wenig Sinn machen.
Absolut, ja.
Und da habe ich ihn gebeten, dann, ich hätte gerne ein Modellprojekt mal von ihm entworfen, 60 Minuten Präsenz in der Woche. Und 15 Minuten online.
Okay, das ist
Und
klug.
das probiert er jetzt aus und wird ein bisschen mitschreiben, welche, ja, also, ob es effektiv ist oder nicht. Aber ich kann mir schon jetzt schon vorstellen, ich glaube, da, was du eben sagtest, eben diese Mischung, ich glaube schon, dass es positiv sein wird.
Absolut. So eine Musikschule wie Stuttgart, die ist ja nun wirklich extrem groß. Wie behältst du denn da den Überblick zwischen Musikschulleitung, Landes- und Bundesverband und Ich nehme ja an, du hast ja auch noch ein Privatleben und bist nicht 24/7 im Dienste deines Jobs und deiner Ämter unterwegs. Wie geht denn Work-Life-Balance für dich?
Hui. Naja, also wir kennen uns ja ein bisschen, Christin, und du hast sicherlich mitgekriegt, dass ich meinen Beruf mit Leidenschaft ausübe. Wirklich mit Leidenschaft. Ich mache diesen Beruf wahnsinnig gerne. So. Natürlich ist mein Hauptjob die Leitung der Stuttgarter Musikschule. Logisch. Da verdiene ich meine Brötchen, davon lebe ich. Aber ich habe ein ganz, ganz tolles Team in meiner Stuttgarter Musikschule. Also wirklich ein fantastisches Team. Und innerhalb dieses Teams habe ich ja auch ein Leitungsgremiumsteam. Das heißt, es ist mein Leitungsteam. Das sind insgesamt 8 Fachbereichsleiter drin und 6 Bezirksleitungen plus meine Sachgebietsleitung und mein stellvertretender Schulleiter. Die nehmen mir jetzt im Moment sehr, sehr vieles ab. Und in der Zeit, wo ich eben diese Doppelbelastung einfach habe, und irgendwann werde ich ein Amt abgeben müssen. Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, auch wenn mein Herz also wirklich an beiden hängt. Aber man wird ja nicht jünger, also muss man auch so ein bisschen auf sich achten. Im Moment Work-Life-Balance. Ja, jetzt kommt ein bisschen Balance hinein, indem ich jetzt wirklich 3 Wochen ab heute Abend in Urlaub gehe und versuche, mich ein bisschen zu erholen. Aber nochmals. Das ist das, was ich vorhin versuchte zu sagen. Natürlich ist das Monetäre wichtig. Natürlich ist es wichtig, Familie ernähren zu können und so weiter und so fort. Aber wenn man einen Beruf hat, in dem man einfach aufgehen kann, aufgehen darf, dann ist das so etwas Schönes und Tolles. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, als im Musikschulwesen zu arbeiten. Ich wurde mal gefragt, willst du denn nicht mal so Kulturamtsleitung machen oder sowas in einer kleineren Stadt oder mittleren? Sagte ich, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also wirklich gar nicht vorstellen. Also überhaupt nicht. Ich bin durch und durch Musikschulheld und Musikschulmensch, so will ich das sagen.